Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu diesem Webcast heute am Mittwoch, den 13. August über www.wyso.de. Mein Name ist Stefan Teuxdorf und bei mir bei diesem Webcast auch diese Woche die Bundesvorsitzende der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Helga Zeppler-Rusch. Guten Abend, Helga.
Ja, hallo, guten Abend.
Nun, wir haben, glaube ich, eine ziemlich schwierige Aufgabe insgesamt, und zwar einfach deswegen, weil zwischen dem, was momentan potenziell möglich ist als Zukunft für die Menschheit, und zwischen dem und dem, was sich eben in Westeuropa und den USA abspielt, akutester Brennpunkt, vielleicht die Lage in der Ukraine, aber auch andere, Irak und so weiter, sind nicht weit dahinter. Deswegen ist es uns jetzt eigentlich als Aufgabe gegeben, zu situieren, wo wir da wirklich uns befinden und was eigentlich möglich ist, um vielleicht mal den Einstieg zu finden. Wir haben ja noch, bevor die Sanktionen, die erneute Runde der Sanktionen von Seiten der EU gegen die Russische Föderation beschlossen worden ist, davor gewarnt, dass das eigentlich überhaupt kein Lösungsweg ist, weil, wie auch andere darauf hingewiesen haben, hier nicht auf eine Lösung hingearbeitet wird, sondern eine weitere Verschärfung eintritt. Das, was in der Anne-Will-Sendung mal gesagt worden ist, von dem Vorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums, Matthias Platzek, noch 3 Reden von Rasmussen, dem NATO-Generalsekretär, und dann haben wir einen Krieg. Wir sind eigentlich genau auf diesem Pfad. Und deswegen würde ich, um einzusteigen, die Frage an dich richten: Wie schätzt du diese Lage ein? Sind wir immer noch auf dem Kurs, vor dem wir gewarnt haben, hin zur möglichen thermonuklearen Vernichtung der Menschheit?
Auf jeden Fall. Also ich denke mal, das ist ja doch zumindest einigen wenigen denkenden Menschen inzwischen klar, dass wir wirklich mit dem Risiko der thermonuklearen Vernichtung der Menschheit spielen. Also ich muss lobend hervorheben, dass zumindest ein Journalist oder besser Herausgeber einer Zeitung jetzt endlich mal die Sache beim Namen genannt hat. Und zwar war das der Gabor Steingart im Handelsblatt, der also eine absolut bissige Kritik macht an der Wahnsinnspolitik der EU und der deutschen Regierung und natürlich auch der Obama-Administration. Aber es gibt auch einen sehr wichtigen Artikel in dem amerikanischen Magazin The Nation, wo Professor Stephen Cohen, der also ein bekannter Russland-Experte ist, im Grunde darauf hinweist, dass wir mit dieser Eskalation in der Ukraine in Gefahr sind, wirklich zu einem Austausch von thermonuklearen Waffen zu kommen, dass die gesamte Einkreisungspolitik der NATO gegenüber Russland und die relative konventionelle Überlegenheit der NATO-Truppen, wenn das so weiter eskaliert wird, die Gefahr beinhaltet, dass Russland gar keine andere Chance hätte, als dann sich dieser Umzingelung zu erwehren durch den Einsatz von thermonuklearen Waffen. Ob das jetzt die Art und Weise ist, wie das passieren würde, das sei mal dahingestellt. Aber die Tatsache, ja, und er sagt dann eben, dass die jetzige Krise gefährlicher ist als die Kuba-Krise 62, weil im Grunde eben damals Regeln existierten, die im Kalten Krieg vereinbart waren, und diese Regeln fehlen eben jetzt. Also das ist mit Sicherheit, die Gefahr besteht absolut, und die gegenwärtige Politik der NATO, wie sie von Obama, aber vor allen Dingen eben auch Cameron gepusht wird, und Rasmussen ist ja nur der Sekretär, der das ausführt, was ihm da gesagt wird, das ist eine Politik, die wirklich ein thermonukleares Chicken Game ist, also vielleicht auch wirklich einen Angriffskrieg vorbereitet. Und wenn es beim kommenden NATO-Gipfel in Wales am 4. September tatsächlich zu dieser Änderung des Vertrags, der zwischen der NATO und Russland 2007 vereinbart wurde, kommen würde. Das heißt, dass die NATO dann tatsächlich Truppen und Gerät an die Grenze zu Russland vorverlagert, dann ist das im Grunde das beste Rezept für wirklich eine große Auseinandersetzung mit Atomwaffen. Aber das ist noch keineswegs das einzige Problem, sondern man sieht jetzt, dass die Sanktionen, die die EU und die USA leichtfertig beschlossen haben, obwohl ja überhaupt kein Beweis bis zum heutigen Zeitpunkt vorliegt, dass Russland irgendetwas mit dieser malaysischen Flugzeugabsturz oder Abschießen zu tun hatte, dass diese Sanktionen jetzt zum vollen Bumerang werden für Europa. Also gerade jetzt hat der österreichische Hauptvertreter für die Obst- und Gemüseexport gesagt, dass diese Sanktionen eine totale Katastrophe sind für Europa. Und es wird also heute berichtet, dass die Aufträge bei der deutschen Industrie im letzten Monat um 10,4% eingebrochen sind. Die offizielle Arbeitslosigkeit in Italien liegt jetzt bei 25%. Überall gehen die Zahlen also total in den Bach. Und dazu kommt natürlich, dass das europäische Bankensystem absolut bankrott ist. Und es waren ja jetzt doch Leute, die wirklich einen Einblick in diese Dinge haben von höchster Stelle, dass wir ganz kurz vor dem neuen Crash sind, der das, was 2008 passiert ist, in den Schatten stellen wird. Und zwar kommt diese Warnung einerseits von dem Chef der indischen Reservebank, der auch mal der Chefökonom des Internationalen Währungsfonds war, der also mit Sicherheit über den Überblick verfügt, um solche Warnungen auszusprechen. Aber sie kommt eben auch von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das heißt, wir sitzen auf einem kollabierenden europäischen System. Und das wird also nicht lange weitergehen. Also ich denke mal, wir sind wirklich am Anfang einer Desintegration Europas. Und das steht eben in einem vollkommenen Widerspruch oder Kontrast zu der Tatsache, dass ich ja eine zweite Wirtschaftsordnung in gewisser Weise herausgebildet hat. Also wir hatten vor kurzem im Juli die Konferenz der BRICS-Staaten in Brasilien. Da haben sich dann die lateinamerikanischen Staats- und Regierungschefs dazugesellt in einem weiteren Gipfel. Und die haben ein neues Finanz- und Wirtschaftssystem beschlossen, eine neue Entwicklungsbank, die New Development Bank. Und jetzt hat gerade vor zwei Tagen in Myanmar die Konferenz der ASEAN-Staaten stattgefunden. Und da haben sich also noch weitere Staaten zu der Asian Infrastructure Investment Bank quasi als Gründungsmitglieder hinzugefügt, nämlich Südkorea und Thailand. Und das haben die gemacht, obwohl die USA da massivsten Druck ausgeübt hatten, dass sie das nicht tun. Das heißt, wir haben jetzt auf der einen Seite ein vollkommen kollabierendes transatlantisches System. Die Obama-Administration ist in einem totalen, katastrophalen Kollaps. Also die ist keineswegs so stark, wie viele Leute befürchten, sondern in den Umfragen ist der Obama auf dem Tiefststand angelangt. Es werden immer mehr Stimmen laut für ein Amtsenthebungsverfahren. Und gerade jetzt mit dem fortgesetzten Bombardieren im Irak und der Entsendung von weiteren sogenannten Militärberatern werden die Stimmen immer lauter, dass im Grunde Obama damit die Grenze überschritten hat, die ihm von der Verfassung erlaubt ist, nämlich kriegerische Handlungen zu begehen, ohne die Zustimmung des Kongresses vorher zu haben. Also wir befinden uns in einer absolut beispiellosen Situation. Aber man muss einfach sehen, diese neue Kombination von Staaten, die BRICS-Staaten, die lateinamerikanischen Staaten und jetzt eben noch weitere Staaten von ASEAN dazu, das repräsentiert die Mehrheit der Menschheit. Das sind also inzwischen weit mehr als 50% aller Menschen auf diesem Planeten. Und gerade jetzt die Entwicklung von Raumfahrt, von Kernfusion, von Hochtechnologie, was diese Länder beschlossen haben, untereinander zu koordinieren, zeigt einfach, dass die Macht wirklich bei diesen Staaten liegt und nicht mehr in der kollabierenden transatlantischen Welt. Und das ist eine beispiellose Situation. Ich glaube, das werden Sie nur bei Büsow erfahren und nicht in den Massenmedien. Das heißt aber nicht, dass es nicht die Realität ist und die wird sich durchsetzen.
Nun, wir haben ja in den vergangenen Jahren mehrmals über eine erstaunliche Fähigkeit gesprochen deines Ehemannes. Du hast es mal so beschrieben, dass er in der Lage, eigentlich sich immer gezeigt hat, in der Lage zu sein, wichtige historische Änderungen zu erkennen und zu identifizieren und zu beschreiben, während sie passieren und eben nicht im Rückblick, wenn sie dann mal irgendwann passiert sind und dann die Fakten sozusagen aneinandergelegt werden. Und du hast ja selber, ähnlich wie er, auch den Punkt gemacht, dass wir mit diesen Entwicklungen eigentlich wirklich eine Art Zeitenwende sein können. Also ich meine, gut, das Ende der Menschheit wäre auch eine Art von Zeitenwende, aber nicht so, wie wir sie uns eigentlich vorstellen, sondern dass tatsächlich eine ganz andere Ordnung geschaffen werden kann. Du hast eben dieses Wort der neuen Weltwirtschaftsordnung erwähnt. Eine neue gerechte Weltwirtschaftsordnung war ja immer unser Programm. Und nun haben wir vor einigen Wochen, daran erinnere ich mich, auch darüber gesprochen, dass natürlich, damit das funktionieren kann, es ganz wichtig wäre, dass Deutschland und die Vereinigten Staaten an dieser Entwicklung teilhaben und dass sie die wirklich aktiv mit unterstützen. Das ist jetzt sicherlich auch allen Zuhörern klar, dass das momentan weder von der US-Regierung noch von der Bundesregierung so aussieht, als wenn sie da irgendwelche Schritte ergreifen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja durchaus in beiden Ländern Potenzial, was diese Richtung angeht. Und damit meine ich vor allen Dingen diese Schritte, die in den 50er, 60er, 70er Jahren vielleicht noch verfolgt wurden und relativ normal waren, also Apollo-Programm und andere Dinge, die also Meilensteine waren für die Menschheit von Dingen, die man vorher noch nie gemacht hatte. Und meine Frage und die auch vieler anderer Leute in diesem Zusammenhang ist eigentlich, sind denn diese Potenziale vor allen Dingen in Amerika noch überhaupt vorhanden, dass man zum Beispiel beim Mondprogramm, beim Programm für Kernfusion, beim Ausbau von großartiger Infrastruktur überhaupt noch was machen kann? Oder muss man, wenn man von hier sozusagen aus Europa und aus Deutschland darüber schaut, irgendwie Achselzucken sagen, naja, vielleicht packen sie es noch irgendwie den Präsidenten da rauszubringen, aber ansonsten ist mit dem Land ja nicht mehr viel anzufangen. Also wie sieht es da wirklich eigentlich aus?
Naja, es ist natürlich wirklich so, dass die Sabotage gerade im Bereich der Kernfusion in den letzten Jahrzehnten wirklich so viel Schaden gerichtet hat, dass es nicht so einfach sein wird. Auf der anderen Seite, also ich meine, man kann immer durch ein Wissenschaftsmotorprogramm, durch ein sogenanntes Science-Driver-Programm Kräfte in der Bevölkerung, in den Universitäten, in den Forschungslaboratorien mobilisieren. Das ist eine Frage, ob man das machen will. Und ich glaube, was wir wirklich brauchen, also wir sind mitten in einer so beispiellosen zivilisatorischen Krise. Also wenn man sich mal den Gesamtzustand der Welt anguckt, dann kann man nur sagen, es ist haarsträubend, es ist absolut unfassbar, wie wir an diesen Punkt gelangen konnten, und dass die sogenannte westliche Wertegemeinschaft es erlaubt hat, dass wir an diesen Punkt kommen. Afrika stirbt, der Nahe Osten ist eine Hölle auf Erden, die Ukraine wird zerfleischt, aber auch kulturell. Ich meine, wir sind wirklich in einer zivilisatorischen, existenziellen Krise. Und ich denke mal, dass es vielen denkenden Menschen in diesen Tagen ganz besonders klar wird, dass wir dringend einen Kurswechsel brauchen, wenn wir nicht als Zivilisation voll gegen die Wand fahren wollen. Und deshalb haben wir ja im Grunde so mit großer Freude darauf reagiert, dass China diesen Durchbruch gemacht hat mit seinem Chang'e-3-Programm, also dem U2-Rover, also dem Jadehasen im letzten Dezember, weil das war im Grunde, also das ist ja seit 40 Jahren nicht mehr passiert, dass irgendeine Nation praktisch, also irgendein Rover oder etwas auf dem Mond gelandet hat. Und das war ja explizit mit der Idee, eben dort die Vorkommnisse von Helium-3 zu erforschen, mit der Idee, so schnell wie möglich praktisch den Transport von großen Mengen von Helium-3 vom Mond auf die Erde zu organisieren, um damit dann Treibstoff zu haben für die zweite Generation der Kernfusion. Und das ist natürlich, dadurch, dass das so doch sehr erfolgreich war, hat China jetzt sein Programm beschleunigt. Die werden also schon Ende dieses Jahres den Chang'e-4 da hochschicken und dann, ich glaube, 2017 damit beginnen, Helium-3 tatsächlich vom Mond auf die Erde zu bringen. Und das ist natürlich wirklich unglaublich, weil das ist eigentlich ein Durchbruch für die ganze Menschheit. Weil, also wenn wir erstmal die Kernfusion haben, und wie gesagt, es hat im Westen bisher keineswegs daran gefehlt, dass es wissenschaftlich nicht gelöst wäre, sondern es war der Mangel an Finanzierung für die ingenieurtechnischen Fragen, die noch zu lösen sind, die immer unter das Niveau heruntergefahren wurden, dass man den Durchbruch wirklich hätte machen können. Aber China ist jetzt entschlossen, genau das zu tun, und zwar zusammen mit Russland und eben auch nach aller Erkenntnis zusammen mit Indien, das ja auch keine kleine Nation ist und das also auch vorhat, zu einer führenden Weltraumnation zu werden. Und was wir jetzt brauchen, ist in Gesamteuropa, in Gesamtamerika und natürlich Asien, und natürlich sind afrikanische Staaten auch eingeladen, so schnell wie möglich da mitzumachen. Südafrika zum Beispiel ist durchaus eine nukleare Kapazität. Und was wir brauchen, ist einfach ein wirkliches Crash-Programm. China wird in Kürze 2000 Studenten aus dem Studium entlassen im Bereich der Kernfusionsforschung. 2000, das ist also fantastisch. Und wir müssen einfach unsere industriellen und wissenschaftlichen Kapazitäten so in Schwung bringen, dass wir wirklich ein internationales, globales Crash-Programm haben, weil wenn wir das zusammen schaffen, die Kernfusion zu nutzen, dann sind wir wirklich einen gewaltigen Schritt nach vorn gekommen, weil dann können wir praktisch aus Abfall Rohstoffe verwandeln. Wir können im Grunde Energiesicherheit für bestimmt 10.000 Jahre haben. Und dann können wir uns auch wirklich den Problemen zuwenden, die die Menschheit insgesamt hat, wie zum Beispiel der Abwehr von Kometen, Asteroiden, Meteoriten aus dem Weltall, was wir im Augenblick noch nicht können. Und dann können wir wirklich sagen, dann beginnt im Grunde das Zeitalter, wo die Menschheit den Infantilismus hinter sich gelassen hat. Und ich glaube, wir brauchen wirklich so eine Vorwärtsorientierung in die Zukunft der Menschheit, in eine neue optimistische Phase der Evolution und der internationalen Kooperation, um einfach die Vision zu haben und den Mut zu haben, zu sagen, wir haben eine Alternative zu diesem kollabierenden, nur auf Spekulation und Reichtumsvermehrung von wenigen angelegte transatlantische System, sondern wir können im Grunde eine Zukunftsordnung der Menschheit definieren, die wirklich eine Friedensordnung für das 21. Jahrhundert bedeutet. Und ich glaube, wir brauchen einfach so eine Massenmobilisierung von Kräften, die eben sehen, dass es so nicht weitergeht.
Mhm. Ich meine, bei den Fragen, die, mit denen wir selber ja oft konfrontiert werden, für diejenigen, die jetzt den Webcast und andere Videos von uns noch im Internet sehen, wir machen ja regelmäßig Infotische auf den Straßen, also hier in Berlin, aber auch in anderen Städten in Deutschland, sind jetzt aktiv in der Wahlkampagne in im schönen Bundesland Sachsen, wo am 31. August ja der Landtag gewählt wird. Und es gibt da schon eine Szene, die sich wirklich immer in regelmäßigen Abständen wiederholt. Und das ist die, dass jemand sagen wird, also eure Analyse über den Zustand des Weltfinanzsystems, eure Einsichten über Obama und auch vielleicht zu Russland, das ist alles vollkommen richtig. Aber jedes Mal, wenn die Person dann das Programm liest, sagt, ja, aber also entweder verstehe ich was hier nicht oder wie meint ihr das mit der Kernenergie? Sie wollen doch nicht ernsthaft in die Kernenergie wieder einsteigen. Jetzt haben wir gerade über Kernfusion gesprochen. Ich bin manchmal fast geneigt zu sagen, dass die in gewisser Weise die Hysterie, in die nach meinem Eindruck zumindest spezifisch die Deutschen gebracht worden sind über viele, viele Jahre, das hat ja nicht gestern angefangen, bezüglich der Kernenergie ist eigentlich ähnlich irrational und auch ähnlich künstlich herbeigeführt, wie die Hysterie, die wir heutzutage erleben gegenüber Russland. Und deswegen würde ich gern dir an dieser Stelle die Gelegenheit mal geben, zu sagen, nichts, also dass wir die Kernenergie verteidigen, das kann jeder lesen, das ist auf unserer Webseite. Warum wir das tun, sollten sich Leute auch einfach ein bisschen Mühe machen und mal ein paar Sachen nachlesen und nicht immer nur die Frage stellen, ja, warum seid ihr für die Kernenergie, wenn wir all dieses Material produzieren, was dafür spricht. Aber der interessantere Punkt in dem Fall ist eben, woher kommt diese Kampagne? Und vielleicht kannst du das mal beschreiben, wie das gemacht worden ist und warum, dass man ausgerechnet die Kernenergie bei den Leuten emotional so besetzt, als hätten die da mit dem Teufel zu tun.
Naja, das hat also unter anderem was mit der Frage von Souveränität zu tun, weil ein Land, was in der Lage ist, quasi seine eigene Energieversorgung zu gewährleisten, das ist souverän. Und man hat also vor allen Dingen in Deutschland wirklich versucht, Deutschland immer wieder zu kontrollieren, zu unterdrücken. Also das war schon seit Bismarck im Grunde, eigentlich kann man sagen, schon viel früher, schon seit den preußischen Reformern, die ja eigentlich mit dem Russlandfeldzug und den Befreiungskriegen oder Freiheitskriegen das Recht auf Souveränität erworben hatten, was dann vom Wiener Kongress schnöde von allen Monarchien, die sich da verschworen hatten, wieder unterdrückt wurde. Also die Frage, dass man Deutschland niederhalten wollte, das zieht sich durch die Geschichte wirklich seit, ich würde mal sagen, 200 Jahren. Und es ist ja auch so, dass im Grunde alle anderen Länder, also zumindest diejenigen, die jetzt bei diesen BRICS-Staaten und ASEAN-Staaten, also die machen alle umfangreichste Programme zur Entwicklung der nächsten Generation der Kernfusion, Kernspaltung, also die vierte Generation, der Thoriumzyklus, der vollkommen sicher ist, da kann man auch keine Atomwaffen von produzieren, der HTR, der Hochtemperaturreaktor, der inhärent sicher ist. Also wir sind ja absolut dafür, dass man jedes Risiko bei der Kernenergie ausschaltet. Und das beste Mittel ist eben, dass man in die vierte Generation investiert. Da gibt es also verschiedene Ansätze, die sollten alle geforscht und gefördert werden. Und dann haben wir eine inhärent sichere Kerntechnik, die aus physischen Gründen keinen Unfall mehr haben kann. Und das erfordert allerdings, dass man sich mit der Materie beschäftigt. Aber ich meine, die Menschheitsgeschichte ist der Beweis, dass wir als menschliche Gattung zu höheren Energieflussdichten im Produktionsprozess und überhaupt fortschreiten müssen, wenn wir als Gattung überhaupt existieren wollen. Und deshalb ist der Sprung zur Kernfusion, das ist für die Evolution und die Fortexistenz der menschlichen Gattung das A und O. Ohne das werden wir als Gattung nicht existieren. Und da jetzt zum Beispiel Russland, China, Indien, Brasilien, Argentinien, Südkorea, Südafrika und noch eine ganze Reihe von anderen Staaten mehr umfangreiche Programme haben, um sich gegenseitig bei der Entwicklung der Kernspaltung und zum Teil auch bei der Kernfusion zu unterstützen und zu kollaborieren, ist es für Deutschland wirklich eine Frage, ob wir uns noch zur Rationalität zurück erinnern können, dass wir ein Volk von Dichtern, Denkern und Erfinder mal waren, muss man leider sagen, und dass wir das wieder werden können. Also ich denke mal, die Hysterie, die wurde künstlich induziert. Also ich erinnere mich noch sehr genau, in den 70er Jahren waren die Gewerkschaften noch alle für Kernspaltung. Und dann wurde eben im Rahmen des Terrorismus damals bei der Meinhof-Rote Armee-Fraktion wurde dann plötzlich die Linie ausgegeben, Kernenergie ist faschistisch. Und das war dann im Grunde der Stempel, der im Grunde den führenden Vertretern der Kernenergie oder der pro-industriellen Fraktion quasi so aufgedrückt wurde. Und das gehörte dann auch zum Feindbildschema, um diese Leute zu ermorden. Also ich denke da an Jürgen Ponto, an Hans-Martin Schleyer und verschiedene andere. Und das war im Grunde derselbe geostrategische Krieg gegen Deutschland, der unter anderem eben auch zur Ermordung von Alfred Herrhausen führte, von der dritten Generation der RAF, deren Existenz bis heute nie bewiesen worden ist, die wirklich in einem ganz anderen Bereich wahrscheinlich zu suchen ist, oder auch die Ermordung von Rohwedder, der eben genau an dem Punkt ermordet wurde, als er gesagt hat, so, wir machen mit der Treuhand erst Sanierung und dann gucken wir, ob wir privatisieren. Und das war eben nicht gewollt. Man hat ihn ermordet und dann kam Birgit Pohl und die hat halt Privatisierung der Betriebe in Ostdeutschland gemacht, egal was für Konsequenzen im sozialen Bereich waren. Und das war der erste Angriff der Heuschrecken auf die industriellen Kapazitäten der früheren DDR. Und gewisserweise kann man sagen, das war dann das Modell für die Heuschrecken generell. Also mit anderen Worten, diese Kampagnen, die gegen Personen, aber auch gegen die Kernenergie lanciert worden sind, das hatte immer auch den Zweck, die Elite Deutschlands zu schwächen. Und im Grunde haben wir jetzt natürlich so gut wie gar keine Elite mehr. Wir haben also so ein unerträgliches Mittelmaß von zum Beispiel die deutsche Industrie. Ich meine, jetzt fängt es ein bisschen an, dass sie sagen, ja, wir müssen uns da wehren. Aber wenn man mal überlegt, was die deutsche Industrie und auch der deutsche Mittelstand und auch die Vertreter der sogenannten Bundestagsparteien, was die schon alles geschluckt haben. Also ich kann nur sagen, wenn ich zum Beispiel im Ausland war, und gefragt wurde nach der Energiewende. Also dann haben die Leute mich immer, also oft gefragt, das kann doch gar nicht sein, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt, ohne eine Alternative zu haben. Die müssen doch da irgendwas im Ärmel haben, irgendeinen Trick. Die haben bestimmt die Kernfusion geknackt, weil sonst könnten sie doch gar nicht so dumm sein, dass sie aus der Energie, also diese Energiewende machen, ohne einen wirklichen Ersatz zu haben. Und tja, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, das zu erklären, aber es gab ja nun keinen Durchbruch in der Kernfusion. Und deshalb denke ich mal, also wir müssen in Deutschland wirklich nochmal neu über diese ganzen Sachen debattieren, wenn wir nicht vollkommen den Anschluss verlieren wollen.
Naja, stattdessen eine Sache, die ja sich jetzt wirklich zu einem Problem entwickelt hat, einen ernsthaften Problem ist die Lage da in Irak, beziehungsweise im Norden Iraks, Osten Syriens, um diese Terrorgruppe Islamischer Staat. Und das hat ja jetzt so weit geführt, dass einer der grünen Außenpolitiker, glaube ich Nuripur, das war heute zumindest in den Nachrichten zu lesen, dann den Vorschlag gemacht hat, Deutschland könne ja mit der Luftwaffe dort sozusagen unterstützend eingreifen, um dieser Gefahr zu begegnen. Nun, wir haben im Grunde seit dem 11. September 2001 eine solche Welt beschritten, wo gewisserweise auch das Paradigma von sowieso nicht so sehr gut auf extrem schlecht noch gewendet worden ist. Das hat ja dann eine ganze Reihe von Kriegen begonnen und hat letztlich auch den Nährboden geschaffen, auf dem solche Gruppierungen jetzt eben agieren können. Und man muss in verschiedenen Fällen fragen, wie zum Beispiel bei Obama, ob das nicht eine ganz explizite Verquickung ist, wo also dann Waffen in den Händen dieser Leute landen. Da kann man ja dann nicht sagen, das hätte man nicht wissen können, ja, wenn man die also auf den dubiosesten Wegen von Libyen über die Türkei nach Syrien schafft und die jetzt eben in den Händen solcher Leute sind, die also sich wirklich als das mittelalterlichste und also brutalste Phänomen da zeigen, was wir seit wirklich langer Zeit gesehen haben. Jetzt ist aber, das wirft natürlich die Frage auf, ich glaube nicht, ob man, also ich weiß nicht, ob man das auf die Art und Weise militärisch lösen kann, wie das der Herr Nuripur in dem Fall fordert, aber ich will die Frage einfach an dich mal richten. Wie geht man eigentlich mit dieser Lage um? Denn so wie es jetzt aussieht, ist es ja in den letzten 3-4 Jahren also noch viel schlimmer geworden, als es sowieso schon gewesen ist durch den Einmarsch in Irak 2003.
Naja, mit Sicherheit schafft man mit neuem Krieg keinen Frieden. Also ich meine, es ist ja auch bezeichnend, wie, also im Grunde ist es so, alles ist eine Farce geworden. Das Wort Demokratie ist eine Farce, Menschenrechte sind eine Farce. Also ich gebe mal das jüngste Beispiel. Im Irak wurde ja vor kurzem gewählt. Der al-Maliki hat also die Mehrheit der Stimmen bekommen. Und nach der irakischen Verfassung hat er jetzt das Recht, zu versuchen, eine Regierung zu bilden. Das wurde jetzt auch von dem obersten Gericht im Irak nochmal bestätigt, dass nach der Verfassung al-Maliki die Regierung bilden soll. Nun hat der Präsident, der offensichtlich unter großem Druck der USA ist, gesagt, nein, er will den Maliki nicht haben, sondern ein anderer Mensch namens al-Abadi, der soll das jetzt sein. Okay, jetzt geht Obama hin und sagt, er spricht mit Al-Abadi als dem designierten neuen Ministerpräsidenten. Dieser Versuch der USA, wiederum einen Regimewechsel zu machen gegen eine unter schwierigsten Umständen, aber doch mehrheitlich gewählte potenzielle Regierung, hat jetzt dazu geführt, dass zu all den Kämpfen jetzt noch Kämpfe zwischen Schiiten und Schiiten stattfinden. Also das ist wirklich der Fluch der bösen Tat, dass eben pausenlos versucht wird, von außen her Veränderungen in Gang zu setzen, die dann wirklich die Hölle erzeugen. Also die, wie ich schon sagte, die gesamte Region ist eigentlich in eine Hölle auf Erden verwandelt worden. Und ich denke mal, also es muss wirklich eine internationale Kooperation stattfinden, um diese Region zu befrieden. Und ich kann also nur sagen, die einzige Chance besteht nicht, indem man jetzt Krieg von den USA oder von EU oder von sonst jemand macht, sondern im Grunde ist die Dynamik, die ich am Anfang beschrieben habe, dass nämlich zwischen Russland, China, Indien, der Iran gehört auch in diese Dynamik, dass diese Länder in gewisser Weise zusammenarbeiten und im Grunde die Dynamik der neuen Seidenstraße und der Eurasischen Landbrücke für diese Region ausweiten und damit im Grunde eine andere Dynamik an potenzieller Entwicklung und wirtschaftlichem Wachstum dort erzeugen. Ich weiß, dass das also fast jetzt schon unmöglich scheint, aber wenn man sich überlegt, also angenommen, es wäre wirklich so, dass Russland, China, Indien und dann hoffentlich die USA nach einer Veränderung dort, die sich ja durchaus abzeichnet, und dann europäische Nationen, wenn die alle zusammenarbeiten würden und würden eine wirkliche Entwicklungsstrategie, wirtschaftlichen Aufbau, der Krieg gegen die Wüste, Begrünung der Wüsten, Aufbau von Infrastruktur, neue Städte, würden das anbieten. Ich glaube, dann könnte man so diese extrem radikalen Elemente eben auch neutralisieren und isolieren. Und man könnte wirklich da die Region befrieden. Aber es erfordert wirklich die große Konzeption der Eurasischen Landbrücke. Ich glaube, mit einfacher Bombardierung, das ist ein, also ich meine, damit wird man überhaupt nichts nützen, sondern der Terrorismus ist zur Hydra geworden, wo man einen Kopf abschlägt und 9 oder 13 wachsen nach. Und deshalb ist das wirklich der falsche Weg.
Ich will auf einen verwandten Punkt kommen, nur über einen ganz, ganz kurzen Umweg. Du hattest nämlich in dem Interview mit Yang Rui in China an einer Stelle während des Gesprächs ihn quasi herausgefordert, nicht in dem alten geostrategischen, geopolitischen Denken festzuhängen, weil er immer wieder nachgefragt hat und das eben in Begriffe gebracht hat, die eindeutig mit Geopolitik assoziiert sind. Jetzt haben wir umgekehrt natürlich hier eigentlich auch noch ein ähnliches Problem, das eher konzeptioneller Art ist. Und da in gewisser Weise muss ja auch der Irrtum eigentlich von den Augen abfallen, nämlich die Vermutung, die viele Leute vielleicht eher instinktiv haben, weil sie nichts anderes kennen, dass China seine gegenwärtige Politik, den Ausbau der Seidenstraße, die Errichtung von mit anderen Ländern von Banken zur Entwicklung dieser Länder, Ausbau von Infrastruktur in Afrika, dass China all das, was denselben Motiven tut, die man vielleicht Westeuropa und vor allen Dingen natürlich von hier immer gerne den USA unterstellt. Nämlich, die wollen nur an die Rohstoffe ran, sie sind im Grunde genommen genauso expansionistisch wie alle anderen. Und wenn man dann so in den Gesprächen ein bisschen nachhakt, dann stellt sich heraus, dass eigentlich das erlebte Weltbild aus den vielleicht letzten 40, 50 Jahren einfach genommen wird und wird dieser Nation einfach übergestülpt in Form von all diesen Annahmen. Und ich weiß natürlich, dass die Entwicklungen, die wir jetzt beschreiben, die wir auch natürlich enorm unterstützen und wirklich für richtig halten und gut finden, von Chinas Mondprogramm, vor allen Dingen natürlich der Entwicklung der Kernfusion, aber auch dem Aufbau der Infrastruktur, denn darin liegt ja auch ein großer Teil des Geheimnisses, wie China überhaupt diese Entwicklung hat schaffen können, so viele Menschen, einige 100 Millionen, aus der Armut herauszubekommen. Aber das muss ja irgendwie korrigiert werden. Und deswegen will ich mal nachfragen. Du hast oft darüber gesprochen, dass du die Geschichte Chinas eigentlich ganz gut kennst und dass er auch eine Sonderstellung eingenommen hat in gewisser Weise in deinem Leben durch verschiedene Besuche dort. Also ist es tatsächlich so oder ist das wirklich so, wie wir sagen, dass nämlich China da einen ganz anderen Kurs beschreitet, der ein absoluter Zugewinn für die Menschheit ist, wenn wir in der Lage sind, die ausgestreckte Hand auch zu ergreifen?
Also es ist leider so, dass viele Menschen ein China-Bild haben, was wirklich von den Medien und Vorurteilen geprägt ist. Also ich gebe gerne zu, dass China mit Sicherheit Technologien abgekupfert hat. Haben die mit Sicherheit gemacht. Aber das macht jeder. Glaubt irgendeiner von unseren Zuschauern, dass der NSA oder der britische GCHQ, also das ist die britische Version der NSA, dass die keine Industriespionage machen, dass die nicht etwa bei den Banken gucken, welche Insidergeschäfte können sie da abgucken. Also ich kenne verlässliche Kontakte in der Industrie und im Bankenwesen, die genau das nicht nur vermuten, sondern also auch Hinweise dafür haben, dass das passiert. Gut, ich will damit jetzt nicht sagen, wenn alle betrügen, dann ist das okay. Ich will nur sagen, dass alle Nationen, die irgendwann mal eine industrielle Revolution gemacht haben, mit Sicherheit versucht haben, die Technologien bei anderen irgendwie abzugucken. Also ich will es nicht verteidigen, aber das war in der Geschichte immer so und ist vielleicht auch verständlich. Ich will nur Folgendes sagen, dass China über diese Phase längst hinweg ist. Also wer denkt, dass China einfach nur bei uns noch abkupfert, der ist wirklich um 10 Jahre zurück. Das war mit Sicherheit in den ersten Jahren der Reform von Deng Xiaoping so. Aber inzwischen hat China längstens eigene Erfindungen, eigene Patente, eigene Ingenieurkapazitäten entwickelt, die weit über das hinausgehen, was in Europa und Amerika entweder da ist oder umgesetzt wird. Es liegt vielleicht in Schubladen, aber zum Beispiel China ist heute, was Schnellbahnbau angeht, bei weitem Weltspitze. Also wer schon mal mit der Schnellbahn von Shanghai nach Beijing gefahren ist, das ist ein Schnellbahnsystem, was ausschließlich von chinesischen Ingenieuren entwickelt wurde. Dieser Zug fährt also über 300 Kilometer, ich glaube 305 Kilometer Spitzengeschwindigkeit und er fährt wie ein Schnürchen. Da hört man nichts, das wackelt nicht. Wenn man das mit unseren ICE-Strecken vergleicht, die also auf Spitzengeschwindigkeiten oft wirklich schleudern wie so eine Waschmaschine, die aus den Fugen geraten ist, das ist wirklich was völlig anderes, sondern die Chinesen sind fantastisch in Bezug auf Schnellbahnbau. Das ist so das Markenzeichen von China, aber auch andere Bereiche. Wir haben einen amerikanischen Wissenschaftler Kontakt, der in seinem Lab, also in seinem Labor, etwas machen wollte und dafür die Finanzierung nicht gekriegt hat, dann ist er nach China gefahren und hat das dort mit seinen Kollegen so angesprochen, hat gesagt, hier, wir haben das folgende Modell, das würden wir gerne machen, kriegen wir aber nicht finanziert und ist dann wieder weggefahren. Dann kam er nach ein paar Jahren zurück nach China, dann hatten die das gebaut. Also mit anderen Worten, die haben das dann aus eigener Erkenntnis einfach weiterentwickelt. Und das ist einfach das ist so das, was Deutschland früher gemacht hat. Früher war Deutschland mal genauso, dass wir eben wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt gemacht haben, weil es zur Natur des Menschen gehört. Und ich denke mal, China ist wirklich ein Land, also ich meine, man sollte wirklich mal alle reden, die Leute, die so ein negatives China-Bild haben, die sollen einfach mal sich die Mühe machen, und die Reden von Xi Jinping oder auch von dem neuen indischen Ministerpräsident Modi, einfach die Sachen mal zu lesen und das zu vergleichen mit dem relativen geistigen Dünnbrei, der aus den Mündern unserer europäischen Staatschefs kommt. Das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich glaube wirklich, dass also im Augenblick, wenn man sich anguckt, wie im Grunde diese neue Weltwirtschaftsordnung entstanden ist. Das fing an vor über einem Jahr mit Xi Jinping, mit der neuen Seidenstraße, dann kam die maritime Seidenstraße dazu, dann kam eben der also Gipfel zwischen Russland und China in Shanghai im Mai, dann kam die KIKA-Konferenz einen Tag später und jetzt eben im Juli die BRICS-Staaten plus Lateinamerika, jetzt kommen die ASEAN-Staaten dazu. Also mit anderen Worten, da ist eine ganz systematische Absicht, eine neue gerechte Weltwirtschaftsordnung zu bauen, die ganz explizit der Casino-Wirtschaft als Modell der Finanzierung eine Absage erteilt, keine Spekulation, Kredite ausschließlich für Projekte des Gemeinwohls, Infrastruktur, Hightech, Nahrungsmittelproduktion. Das ist im Grunde eine vollkommen neue Dynamik, die da entsteht. Und immerhin, das handelt sich da ja auch um zumindest drei Atommächte, Russland, China und Indien. Und ich glaube, dass das einfach ein neuer Machtfaktor ist. Das ist nicht ein Machtfaktor aus geopolitischen Gründen, sondern das ist ein Machtfaktor, weil sie eben nicht grün sind. Gut, Indien hat Umweltprobleme. China hat Umweltprobleme, Russland hat Umweltprobleme. Das heißt aber nicht, dass sie grün werden. Das heißt nur, dass sie ihre Umweltprobleme, die das Resultat war von früheren Fehlern der Jelzin-Periode oder der sowjetischen Periode oder der Anfangsphase Chinas Billigproduktion. Aber das heißt nicht, dass sie grün sind, weil sie ihre Umweltprobleme angreifen und lösen wollen. Heißt das aber nicht, dass sie auf Kernspaltung, Kernfusion, Raumfahrt und andere Hightech-Bereiche verzichten. Und das ist der entscheidende Unterschied. Deshalb ist es also vollkommen absurd, wenn Präsident Obama zum Beispiel sagt, Russland ist nur eine Regionalmacht oder China hat nur Billigproduktion. Mit solchen abfälligen Bemerkungen trifft man die Sache überhaupt nicht. Und das ist so ein Pfeifen im Wald, wo man den eigenen Kollaps irgendwie übertünchen will. Aber das wird nichts nützen. Wir haben eine neue Dynamik und die Macht liegt bei diesen Staaten. Und das wird sich in den nächsten Tagen, Wochen deutlich zeigen, dass wir eine neue Machtkonstellation auf der Welt haben. Und die hat schon bereits in gewisser Weise gewonnen. Was nicht heißt, dass nicht die Wahnsinnigen, die Atomwaffen einsetzen wollen, das noch tun können. Aber der Weg, wo wir aus dieser Krise herauskommen können, der ist schon breit und wir brauchen ihn nur zu gehen.
Ich will mal vielleicht kurz noch in dem Zusammenhang nur sagen, was du sagtest über die Frage des Abkupferns. Das ist natürlich genau in der Zeit, als Deutschland in Deutschland die ersten Bahnsysteme gebaut wurden durch Friedrich List, also etwa zwischen 18, ich weiß nicht, wann die erste war, in den 30er Jahren bis 60, wo im Grunde die ganze grundlegende Karte geschaffen worden ist, so wie ja heute die Deutsche Bahn sie auch noch operiert, plus in dem Sinne wahrscheinlich sogar minus ein paar Strecken. Da hat hier einer der bekannten oder später sehr bekannten Berliner, August Borsig, sich ein gewisses Problem zunutze gemacht, dass nämlich die Briten, die damals zusammen mit Amerika die Hauptlieferanten waren für die Lokomotiven, die haben halt zwar die Lokomotiven verkauft, aber es gab keinen Service dazu. Und dann hat er hier in seiner Gießerei in Berlin irgendwann halt die Anweisung gegeben, dass man die Lokomotive beim Reparieren eben mal einfach vernünftig zerlegt und sich das Ding mal ganz genau anschaut und sie dann wieder zusammenbaut. Und irgendwann war es dann soweit in den 40er Jahren, dass es dann sogar ein Wettrennen gab von Berlin nach Potsdam zwischen der britischen Lokomotive und der Borsig-Lokomotive. Und die hier gebaute war ein bisschen besser und ein bisschen schneller und hat dann eben gewonnen. Und heute ist es leider so, dass solche Leute, ich sag mal Beuth, Borsig, Schinkel, die sind jetzt noch als Statuen zu sehen vor der Bauakademie in Berlin, aber da steckt relativ wenig Leben drin, weil eben sich kaum jemand damit beschäftigt, wie das eigentlich gelaufen ist. Aber wer sich das mal anschaut, diese Zeitperiode Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ende in Deutschland, das ist also, das kann man schon als eine Explosion bezeichnen, weil sich also alles verändert hat. Es ging ja nicht nur um Reisegeschwindigkeiten, sondern damit, aber da muss man sich mit größeren, sag ich mal, auch wirtschaftlichen Fragen einfach ein bisschen beschäftigen, wie es ist, dass eben Reichtum entsteht. Und das ist nicht so, wie die Ayn Rand und anderen liberalen Anhänger dieser Freihandelswirtschaft glauben, dass es eben nur sozusagen im Schweiße des Angesichts des Einzelnen er sich durchsetzt und dann eben sagenhaften Reichtum erringen kann, wenn er nur im Wettkampf mit allen anderen sich durchsetzen kann. Also das Menschenbild, das da repräsentiert wird, das geht gerade unter mit dem ganzen Westen. Und eigentlich täten wir gut daran, auch uns aus unserer eigenen Geschichte dahingehend eine wirklich wichtige Lektion zu lernen. Ich möchte aber die Situation bzw. die Gelegenheit kurz noch wahrnehmen, dich zu fragen, ob du weißt, wie es sich inzwischen entwickelt hat um die Frage der Auseinandersetzung zwischen Argentinien und diesen Hedgefonds. Denn wie wir berichtet haben auf unserer Webseite, sind es ja genau diese Hedgefonds, also Elliott, NML Capital und andere, die sich ja jetzt seit einiger Zeit schon auf die Ramsch-Papiere stürzen, die in den großen europäischen Banken liegen, damit die irgendwie durch diesen Stresstest der EZB kommen. Also gibt es an dieser Stelle etwas Neues?
Nein, mir ist es nicht bekannt, außer dass der Richter Grieser sein Urteil nochmal neu bestätigt hat. Die müssen das bezahlen. Argentinien sagt, nein, wir haben schon bezahlt. Also ich glaube, da ist jetzt, soweit ich sehen kann, keine neue Entwicklung. Also zumindest ist mir nicht bekannt. Außer natürlich, wir haben ja im Europaparlament zwei italienische Parlamentarier, die im Grunde diese Tatsache zum Thema gemacht haben und warnen, dass im Grunde genau diese Geierfonds systematisch jetzt Ramsch-Titel aufgekauft haben von Spanien, von Portugal, von Italien, von Frankreich und dass im Grunde Europa das nächste Ziel ist und diese Geier, die kreisen schon über unserem alten Kontinent und deshalb ist die Notwendigkeit, wirklich so schnell wie möglich Glass-Steagall durchzusetzen und dieser Casino-Ökonomie ein für alle Mal den Garaus zu bereiten. Das ist wirklich eine Frage von super großer Dringlichkeit.
Mhm. Natürlich jetzt der US-Kongress, wie ich verstehe, ist ja momentan in den Sommerurlaub in den einzelnen Wahlkreisen. Hier die nächste Sitzung des Bundestages steht ja auch erst, ich glaube, im Oktober an oder Ende September. Also was tut man in so einer Situation, wenn eigentlich die entscheidenden Körperschaften sich gerade in alle Welt irgendwie verstreuen, damit man das noch durchkriegt? Weil ich muss schon sagen, dass auch aus den verschiedenen Reaktionen, die wir bekommen ja immer noch auf die internationale Kampagne für Glass-Steagall. Das ist, glaube ich, schon viel, viel mehr Leuten klar, als das vor ein paar Jahren noch der Fall war, wie dringlich das eigentlich ist. Aber tja, was ist ja eigentlich, was kann man da jetzt tun in der gegenwärtigen Lage, wo wir uns eigentlich den Luxus, denke ich, nicht leisten können, zu sagen, ja, wir warten mal, bis alle wieder da sind und fangen dann ganz in Ruhe mal Gespräche an.
Naja, also was in Amerika stattfindet, ist eigentlich nicht so sehr eine Sommerpause, sondern da ist Wahlkampf. Da ist ja im November die sogenannte Zwischenwahl und die ganzen Abgeordneten, Kongressabgeordneten und Senatoren sind jetzt in ihren Wahlbezirken und machen Wahlkampf und haben dort die sogenannten Town Hall Meetings. Die finden also jeden Tag jetzt statt. Und ich kann also berichten, dass Mitglieder der La Rouge PEC Organisation, also Aktivisten, dass die in großen Scharen zu diesen Town Hall Meetings gehen und diese Abgeordneten da wirklich konfrontieren. Und zwar wirklich für ein Amtsenthebungsverfahren von Obama. Da gibt es ja inzwischen auch im Kongress, selbst in der Sommerpause, mehrere Abgeordnete, die eben diese Bombardierung im Irak jetzt zum Thema machen und sagen, das widerspricht der Abstimmung, die quasi vor der Sommerpause noch stattgefunden hat, wo 370 zu 40 überparteiliche Abstimmung war, also Demokraten und Republikaner, dass der Obama das nicht darf. Und der hat es trotzdem gemacht. Und es gibt jetzt auch eine ganze Reihe von legalen Experten. Gestern war zum Beispiel ein Artikel in der Zeitschrift The Hill, die eben sagen, der Obama hat ganz klar die Verfassung jetzt schon wieder verletzt und eigentlich erfordert das, also Impeachment. Und zum Beispiel gestern war ein Town-Meeting, ich glaube in Colorado, und dann waren welche in Kalifornien. Und da haben viele der Zuschauer oder Teilnehmer dann gesagt, ja, also im Grunde, du Demokrat, du musst dasselbe machen wie Barry Goldwater vor 40 Jahren mit Nixon, eben zu Obama zu gehen und zu sagen, hier, wenn du nicht ein Impeachment-Verfahren riskieren willst, dann tritt besser zurück. Und das ist die Stimmung im Land. Dazu kommt natürlich, dass also Amerika ist wirklich in einer unglaublichen Krise. Die Dürre im gesamten Westen ist wahnsinnig. Die zerstört also auch Herden und Weiden. Und also das Land ist wirklich im Aufruhr. Und deshalb denke ich mal, werden sich diese Abgeordneten danach sehen, wieder in den ruhigen Washington Belt, also innerhalb des Belt Washington zurückkehren zu dürfen, damit sie ihren eigenen Wählern da aus dem Weg gehen. Also das ist eigentlich die Stimmung im Land. Und ich glaube, wir müssen einfach das in Deutschland auch tun oder in anderen europäischen Ländern, dass wir nicht denken, die Abgeordneten sind so durch die Gnade der Geburt mit blauem Blut für immer da Abgeordnete, sondern die müssen wiedergewählt werden und die müssen den Druck der Bürger, der Wähler zu spüren bekommen. Die haben alle die Verpflichtung, dass sie sich für das Gemeinwohl einsetzen sollen. Die meisten tun das, wenn überhaupt, nur so, dass es ihrer Karriere nicht schadet. Also das ist ein Zitat von Abgeordneten, was ich also in Varianten oft gehört habe. Und wir brauchen einfach aufgeklärte Bürger, die sagen, es steht unser Schicksal Deutschlands auf dem Spiel. Wir stehen am Rande des Dritten Weltkriegs. Wir stehen am Rande des größten Finanzkrachs aller Zeiten. Wir sind in einer unglaublichen Krise der Zivilisation und wir verlangen, dass du, Bundestagsabgeordneter, sowieso dich einsetzt für das Glass-Steagall-Trennbankengesetz, dass du dich einsetzt für den Stopp der Sanktionen, dass du dich einsetzt für eine Zusammenarbeit mit Russland, mit China, mit diesen neuen Staatenkombinationen. Und wenn das viele Bürger tun würden, ich möchte Sie alle einladen, kontaktieren Sie uns, dass wir das gemeinsam tun, dann könnte man auch in Deutschland wirklich einen anderen Wind bringen. Also ich glaube, wir sind in Deutschland wirklich in einer Situation, wo die Mehrheit der Bevölkerung hat keine Lust, mit der NATO in den Dritten Weltkrieg zu ziehen. Die Mehrheit der Bevölkerung hat keine Lust, dass alles, was wir geleistet haben in 40 Jahren, in 50 Jahren unserer Lebenszeit, dass das den Bach runtergehen soll für den Profit von einigen Geiern oder Geierfonds oder Aasgeiern, die nur darauf warten, dass alles zusammenbricht und dass sie dann als Kriegsgewinner den großen Reibach machen. Ich glaube, dass das nicht das ist, was die Mehrheit der Bevölkerung will. Ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung möchte, dass wir zu normalen Werten zurückkehren, dass wir wieder an wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt glauben, dass wir Fleiß, Ehrlichkeit, das heißt, die Sekundärtugenden, die mal so von, ich glaube, das war damals der Lafontaine, der das so in den Dreck gezogen hatte, dass wir wieder zur normalen Gesellschaft zurückkehren und dass wir vor allen Dingen unsere klassische Kultur, unsere wunderbare klassische Musik, unsere klassische Dichtung, unsere Wissenschaftstradition, dass wir das wiederbeleben und nutzen, um wirklich die Zukunft zu gestalten, zusammen mit anderen Nationen, und im Grunde unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Also ich möchte unsere Zuschauer wirklich mit allem Nachdruck auffordern, werden Sie Mitglied bei der BÜSO. Wenn Sie kein Mitglied werden wollen, schicken Sie eine große Spende, damit wir Flugblätter verteilen können. Oder tun Sie irgendwas, kommen Sie mit zum Infotisch, kommen Sie in unser Büro, aktivieren Sie sich mit uns. Aber sitzen Sie nicht in dieser existenziellen Krise als Zaungast irgendwo auf einem Zaun und sagen, na, ich brauche noch mehr Informationen, ich muss mir das alles erstmal angucken. Nein, es ist wirklich der Zeit zu handeln, weil ich bin absolut überzeugt, dass zwischen jetzt und irgendwann Anfang September gewaltige Dinge passieren. Und wir müssen alles tun, dass es in die richtige Richtung geht.
Absolut. Also wir werden auch, sind dabei, da müssen ein paar technische Fragen gelöst werden, aber wir werden auch einige Dinge noch auf die Webseite bringen, die etwas umfangreicher sind. Unter anderem auch das Buch, das Linda LaRouche geschrieben hat, 1984, was sie schon immer über Wirtschaft wissen wollten. Das ist ein richtiges Lehrbuch, was wir auch gerade mit verschiedenen Gruppen in der ganzen Bundesrepublik durcharbeiten. Da ist natürlich jeder eingeladen, da mitzumachen. Und wir werden es dann in Kürze auch auf der Webseite als PDF verfügbar machen, denn im Druck gibt es das auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Und übrigens, was den Wahlkampf angeht in Sachsen, mir klingt jetzt immer nach, was du gerade sagtest, über die Frage, dass wir, welche Art von Bürger ein Land eigentlich braucht. Wir haben in diesem Wahlkampf eben uns auch das Ziel gesetzt, wirklich eine deutliche Sichtbarkeit der Büso zu erzeugen, unter anderem dann auch in Wahlstimmen. Aber es ist natürlich schon so, man muss bei diesen Fragen sich auch genau überlegen, und das haben wir in verschiedenen Diskussionen auch getan, in welchem Kreis man operiert, auch logistisch, auch von Unterstützung. Natürlich, je mehr da ist, umso mehr können wir machen. Aber ich will vielleicht am Ende nochmal auch diese Frage aufwerfen, mit der wir eben in solchen Wahlkämpfen auch oft konfrontiert werden, nämlich die Mehrheit der Wahlstimmen und ob es immer an der Mehrheit der Wahlstimmen liegt oder nicht, also ob sich die Geschichte eben in die eine oder in die andere Richtung bewegt. Ich sage oft gerne polemisch, die Geschichte hat sich bisher eigentlich selten dafür interessiert, was die Mehrheit der Wähler gemacht hat, aber ich wollte dir vielleicht gerade noch die Gelegenheit geben, als Bundesvorsitzende der Bürgerrechtsbewegung Solidarität mal kurz darzustellen, warum das eigentlich wichtig ist, für uns zu wählen, obwohl es aber nicht unbedingt die kriegsentscheidende Sache sein wird, ob wir jetzt, also dass wir jetzt 80% der Wahlstimmen bekommen oder solche Sachen, sondern das ist ja ein gewisses dynamisches Feld, bei dem es aber trotzdem wichtig ist, dass wir sichtbar werden. Also wie denkst du eigentlich über solche Wahlkämpfe und die Wahlergebnisse nach?
Naja, also ich denke schon, dass wir irgendwann das Ziel haben, die Mehrheit der Menschheit auf einen humanistischen Kurs zu kriegen. Also das ist schon mein Lebensziel, warum ich eigentlich in der Politik bin, dass ich möchte, dass unsere klassische humanistische Tradition das bestimmende Bild wird für Deutschland und in Deutschland. Also das heißt jetzt gar nicht, dass ich nicht gerne Mehrheiten in dem Sinne erzeugen würde. Aber ich glaube, die akute Frage ist wirklich die, dass wir, obwohl wir vielleicht bisher ja von den, also es ist ja, nur ich muss das jetzt noch loswerden, es wurde also irgendwann heute, ich glaube es war im Deutschlandfunk oder so, wurde dann als Beweis dafür, dass ein Land nicht demokratisch ist, gesagt, dass die Opposition keinen Zugang zu den Medien hat. Also ich meine, das ist wirklich ungeheuer. Also man hat uns dermaßen aus den Medien ausgeklammert, obwohl wir ohne Zweifel immer wieder fantastische neue Ideen produziert haben und auch richtig lagen mit der Analyse, lange bevor irgendjemand anders das war. Aber es war eben wirklich so eine Politik, um jeden Preis werden wir, die Frau Nölle-Neumann hat das mal als Schweigespirale bezeichnet. Also von dem Standpunkt haben wir nicht so eine tolle Demokratie in Deutschland. Aber jetzt mal abgesehen davon, wir haben trotzdem, wir sind ja nicht nur politisch tätig in Deutschland, sondern wir haben Organisationen in vielen Ländern dieser Welt, zum Beispiel in Italien haben wir eine kleine, aber sehr schlagkräftige Schwesterorganisation, die es geschafft hat, jetzt, ich glaube, insgesamt 7 Gesetzesvorlagen in den Senat und in die Kammer für Glass-Steagall, also für das Trennbankensystem, einzubringen, indem wir einfach mit Abgeordneten anderer Parteien überparteilich daran gearbeitet haben. Wir haben eine ganz schön schlagkräftige Organisation in Frankreich. Aber noch wichtiger ist, wir sind die einzige Organisation, die einen Hebel hat in Amerika. Und wer Amerika nicht auf den richtigen Kurs bringen kann, der ist letztlich ineffektiv, weil wenn wir die USA dazu kriegen, dass wir Republik werden, dann ist alles möglich. Ist die USA entschlossen, mit dem britischen Empire zusammen Weltreich und zur Not auch Weltkrieg zu machen, dann hat der Rest der Menschheit keine Chance. Also von daher ist die Tatsache, dass ich mit meinem Ehemann verheiratet bin, ist ein ganz wichtiger strategischer Faktor. Aber wir haben natürlich auch sehr, sehr wichtige Kontakte und Kräfte in Russland, in China, in Indien und vielen anderen Ländern dieser Welt. Die Seidenstraße, Also ich meine, wir haben das nicht erfunden. Das hat der Leibniz schon ansatzweise sich ausgedacht, oder Sun Yat-sen hatte einen sehr umfangreichen Plan für die Entwicklung der Eisenbahnnetzwerke in China. Aber dass wir dieses Konzept der neuen Seidenstraße und der Eurasischen Landbrücke vorgeschlagen haben, als die Sowjetunion sich aufgelöst hat, in einer modernen Form. Das heißt, dass man die Idee hatte, Entwicklungskorridore von Europa nach Asien zu bauen, als Friedensordnung und als wirtschaftliche Plattform, die auf einer höheren Ebene angesiedelt ist als alle ethnischen und historischen Konzepte. Und dass wir dafür 25 Jahre lang Hunderte von Konferenzen und Seminare organisiert haben und dass das jetzt Politik ist, die von der Mehrheit der Menschheit gemacht wird. Also ich meine, das zeigt einfach, dass was wirklich zählt, ist nicht unbedingt die Mehrheit oder die Stimmen. Ich meine, Schiller hatte ja eine sehr klare Meinung über die Mehrheit. Also man muss nur den Anfang von des Demetrius-Fragments lesen. Das ist also ganz gut zu diesem Thema. Aber es ist wirklich so, dass Ideen die Geschichte bestimmen. Und da kann die Büsow, da brauchen wir unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern wir haben immer wieder Ideen produziert, die dann auch von Staatschefs oder wichtigen Institutionen aufgegriffen wurde. Und die Seidenstraße ist also mit Sicherheit etwas, was wir uns wirklich auf unsere Fahnen geschrieben haben, seitdem eigentlich die Mauer fiel. Das war nämlich eigentlich unsere Antwort auf den Fall der Mauer. Und jetzt wird es gemacht von vielen Staaten der Welt. Und wenn Sie der Büsow in Sachsen Ihre Stimme geben, dann wird das eben auch im Ausland durchaus registriert, dass es in Deutschland Menschen gibt, die bei dieser Friedensordnung mitmachen wollen. Also wenn Sie sich überlegen, ob Sie die Büsow wählen oder nicht Ende August in Sachsen, dann wenn Sie zur Urne gehen, wenn Sie da Ihren Wahlzettel abgeben, das wird im fernsten China, im fernsten Indien registriert als eine Stimme der Vernunft aus Deutschland, worin die Hoffnung liegt, dass Deutschland bei dieser Friedenskombination sehr bald auch mitmachen wird. Also mit anderen Worten, es ist nicht nur eine Landtagswahl, es ist eine strategische Wahl, und deshalb mobilisieren Sie jetzt mit uns alle Ihre Verwandten, alle Ihre Freunde, dass sie alle zur Wahl gehen, dass wir diesen Durchbruch in Sachsen schaffen, weil das ist ein ganz wichtiger Beitrag in dieser strategischen Situation.
Absolut. Helga, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Vielen Dank, dass du diese Woche Zeit gefunden hast. Und für diejenigen, die noch Fragen zu diesen Themen haben, sie sehen das kleine Formular auf der Webseite oder schreiben sie einfach an webcast@büsow.de, und wir sehen uns dann bald wieder an dieser Stelle. Bis dahin.
Tschüss.